Herzlich willkommen bei Willkommen zum Podcast Einfach Bitcoin. Hier sprechen wir über alles rund um Bitcoin-Technik, Wirtschaft, Politik, Energie, Freiheit und die Zukunft des Geldes. Heute gehen wir einer Frage nach, die in den Unterlagen, die du uns geschickt hast, immer wieder auftaucht und viele generell beschäftigt. Ist Bitcoin wirklich das neue, das digitale Gold? Wir haben uns deine Quellen dazu genau angesehen und wollen jetzt gemeinsam herausfinden, was steckt wirklich hinter diesem Vergleich? Ist das nur ein griffiges Schlagwort oder beschreibt es vielleicht doch eine tiefere Verwandtschaft? Fangen wir vielleicht mal ganz grundlegend an. Bitcoin gibt es seit 2009 und dieser Begriff digitales Gold, der taucht ja gefühlt ständig auf. Klingt gut, keine Frage, aber was genau meinen Leute, also Investoren, Ökonomen, die Tech-Szene wie in deinen Quellen beschrieben, wenn sie das sagen? Warum gerade Gold als Vergleich?
Ja, gute Frage. Der Vergleich zielt halt auf die fundamentalen Eigenschaften, die Gold über Jahrtausende zu dem gemacht haben, was es ist: ein ziemlich verlässlicher Wertspeicher. Und genau diese Eigenschaften, so argumentieren die Befürworter, wie auch in einigen deiner Quellen dargelegt, finden sich eben in digitaler Form bei Bitcoin wieder.
Welche Eigenschaften meinst du da genau?
Es geht um harte, nachweisbare Knappheit, um Beständigkeit, um die Unabhängigkeit von zentralen Kontrollinstanzen wie Regierungen oder Banken und eben um die Funktion als Schutz vor Wertverlust. Gerade wenn die Zeiten wirtschaftlich oder politisch unsicher werden. Was in deinen Quellen immer wieder betont wird, ist diese Suche nach digitalen Äquivalenten für bewährte Wertspeicher.
Okay.
Die Kernfrage ist dann, kann ein rein digitaler Code, also eine Folge von Nullen und Einsen, diese Rolle genauso gut oder vielleicht sogar, wie manche hoffen, besser erfüllen als ein glänzendes physisches Edelmetall? Darum dreht sich eigentlich die ganze Debatte um digitales Gold.
Okay, packen wir das mal aus. Gold kennen wir ja seit Ewigkeiten als Symbol für Reichtum und Beständigkeit. Hauptgrund, wie du sagst. Es ist selten, man kann es nicht einfach nachdrucken oder künstlich vermehren. Und bis 1971, das Ende des Bretton Woods-Systems, war es ja sogar die Grundlage unseres Geldsystems, sozusagen der Anker für den US-Dollar. Danach, so eine der Kernaussagen in deinen Unterlagen, begann die Ära des potenziell unbegrenzt vermehrbaren Geldes.
Genau dieser Punkt ist entscheidend. Und dann, mitten in der Finanzkrise 2008, als das Vertrauen ins traditionelle Finanzsystem doch stark erschüttert war, veröffentlichte Satoshi Nakamoto das Bitcoin White Paper. Das war, wie eine deiner Quellen es schön formulierte, nicht nur eine technische Innovation, sondern eben auch eine philosophische Antwort auf die wahrgenommenen Schwächen des etablierten Systems.
Mhm.
Die Grundidee: ein Geldsystem, das nicht auf dem Vertrauen in Staaten oder Banken basiert, sondern auf überprüfbarer Mathematik und Kryptographie. Und hier sehen wir die stärkste Parallele zu Gold. Die Gesamtmenge an Bitcoin ist durch den Code unwiderruflich auf 21 Millionen Einheiten begrenzt.
Okay, 21 Millionen. Festgeschrieben.
Genau. Diese mathematisch garantierte absolute Knappheit ist quasi das digitale Spiegelbild der physischen Seltenheit von Gold. Anders als bei Gold, wo man ja nie ganz sicher weiß, wie viel noch unentdeckt in der Erde liegt, ist bei Bitcoin die maximale Menge exakt bekannt und nicht veränderbar.
Verstehe.
Jede Transaktion wird dabei transparent und fälschungssicher in der Blockchain, diesem global verteilten Kassenbuch, gespeichert.
Also, wenn ich das richtig verstehe, versuchen die Befürworter zu argumentieren, gleiche Kernprinzipien wie bei Gold, knapp, sicher verwahrt, nicht beliebig vermehrbar, aber eben in digitaler Form. Und dann kommen ja noch die digitalen Vorteile hinzu, die in den Quellen auch genannt werden. Bitcoin lässt sich quasi beliebig teilen, sekundenschnell um die Welt schicken,
ja,
ohne auf Banköffnungszeiten oder Ländergrenzen angewiesen zu sein. Und es ist sogar programmierbar.
Das ist exakt die Argumentation, ja. Bitcoin versucht, die Funktion von Gold, also die eines knappen, unabhängigen Wertspeichers, ins digitale Zeitalter zu heben und dabei einige der Nachteile des physischen Metalls zu überwinden. Die Idee der Knappheit und Beständigkeit wird hier durch Code und ein dezentrales Netzwerk umgesetzt, statt durch die physischen Eigenschaften eines Elements.
Ein Punkt, der mich da beschäftigt und der auch in einer skeptischeren Quelle in deinem Material anklang: Gold kann ich anfassen. Ich kann es in einen Tresor legen. Das schafft so ein ganz ursprüngliches Gefühl von Sicherheit und Vertrauen. Aber Gold ist eben auch unhandlich, der Transport teuer, die Lagerung aufwendig. Wie kann etwas rein Abstraktes, rein Digitales wie Bitcoin dieses Vertrauen aufbauen? Woher nehmen Millionen Menschen die Sicherheit, dass ihre digitalen Münzen morgen noch da und etwas wert sind?
Sondern auf der Integrität der Technologie selbst, der Blockchain. Stell dir das wirklich wie ein riesiges öffentliches Kassenbuch vor, das nicht an einem Ort liegt, sondern auf Tausenden von Computern weltweit verteilt und synchronisiert ist.
Ein verteiltes Kassenbuch, okay.
Genau. Jede Transaktion wird kryptografisch gesichert und an die Kette angehängt, wodurch sie praktisch unveränderlich wird. Es gibt keine zentrale Autorität, keine Bank, keine Regierung, die dieses Buch kontrollieren, Transaktionen zensieren oder Einträge manipulieren könnte.
Also keine zentrale Schwachstelle.
Richtig. Die Sicherheit ergibt sich aus den Gesetzen der Mathematik und der Kryptographie und dem Konsens des Netzwerks, nicht aus dem Vertrauen in eine einzelne Institution.
Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Vertrauen in Code und dezentrale Netzwerke statt in etablierte Institutionen. Eine deiner Quellen nannte das Vertrauen durch Transparenz und Unveränderlichkeit. Und das heißt dann im Umkehrschluss auch, keine Regierung der Welt kann beschließen, einfach mal mehr Bitcoins zu drucken, um Haushaltslöcher zu stopfen und damit Inflation erzeugen, wie wir es bei den klassischen Währungen sehen.
Korrekt. Die Regeln für die Schaffung neuer Bitcoins, das sogenannte Mining, sind fest im Protokoll verankert und können nicht willkürlich geändert werden. Die Rate, mit der neue Bitcoins entstehen, halbiert sich etwa alle 4 Jahre und nähert sich asymptotisch der Obergrenze von 21 Millionen. Das macht Bitcoin per Design deflationär oder zumindest disinflationär.
Disinflationär, ja.
Die Geldmenge ist vorhersehbar und begrenzt. Und genau deshalb sehen viele, wie auch in den Quellen für Länder wie Argentinien, die Türkei oder Nigeria beschrieben, Bitcoin als potenziellen Schutz gegen Inflation.
Ah, das ist ein wichtiger Punkt, gerade für diese Länder.
Absolut. Wenn die eigene Landeswährung rapide an Wert verliert oder Kapitalverkehrskontrollen drohen, kann Bitcoin für die Menschen dort eine Möglichkeit sein, ihre Ersparnisse über die Grenzen hinweg zu sichern. Ob er diese Rolle als Inflationsschutz dauerhaft erfüllen kann, ist natürlich noch Gegenstand von Debatten und hängt von vielen Faktoren ab, klar. Aber das Potenzial aufgrund der fixen Geldmenge ist der Kern des Arguments.
Mhm. Beantwortet FAQ. Kann Bitcoin inflationssicher sein?
Nun zur Gretchenfrage, die auch in deinem Material diskutiert wurde. Was ist denn nun objektiv sicherer? Das physische Gold im heimischen Tresor oder unter der Matratze? Ja, die Frage kommt immer wieder.
Unter der digitalen Bitcoin, gesichert durch die Blockchain, aber eben auch abhängig von digitalen Schlüsseln.
Das ist keine einfache Ja-Nein-Antwort, denn es kommt, wie eine Quelle es treffend formulierte, auf die Perspektive und die jeweiligen Bedrohungsszenarien an.
Okay, Bedrohungsszenarien.
Genau. Physisches Gold ist angreifbar durch Diebstahl oder staatliche Beschlagnahmung, ganz klar. Aber es ist immun gegen Hackerangriffe oder Softwarefehler. Bitcoins auf der Blockchain ist extrem widerstandsfähig gegen Manipulation, Zensur oder Fälschung. Das Netzwerk selbst gilt als sehr robust. Die Schwachstelle liegt hier eher beim Nutzer.
Beim Nutzer? Wie meinst du das?
Naja, die sichere Aufbewahrung der privaten Schlüssel, die den Zugang zu den eigenen Bitcoins ermöglichen. Verlierst du diese Schlüssel oder werden sie gestohlen, sind die Coins weg. Unwiederbringlich.
Puh, ja.
Kompetenz und Sorgfalt. Beide Anlageformen haben spezifische Stärken und Schwächen bezüglich der Sicherheit. Beantwortet FAQ. Ist Bitcoin sicherer als Gold?
Das eine ist physisch verwundbar.
Das andere digital. Was man als sicherer empfindet, hängt stark von den eigenen Fähigkeiten und der Einschätzung der wahrscheinlichsten Risiken ab.
Hier wird es jetzt wirklich spannend, finde ich. Der Vergleich wird ja oft bis zum Begriff des Schürfens getrieben. Gold muss mit enormem Aufwand aus der Erde geholt werden, also Tonnen von Gestein bewegen für wenige Gramm Metall. Dieser Aufwand, diese Kosten für Energie und Arbeit begrenzen das Angebot und tragen ja auch irgendwie zum Wert bei. Wie funktioniert diese Analogie beim digitalen Bitcoin? Da gibt es ja keine Spitzhacken.
Maha, nein, Spitzhacken nicht. Aber das Bitcoin-Mining ist sozusagen die digitale Entsprechung dieses energieintensiven Prozesses. Statt Gestein zu bewegen, setzen sogenannte Miner weltweit hochspezialisierte Computer ein.
ASIC-Miner zum Beispiel.
Genau, und damit erhebliche Mengen an elektrischer Energie, um extrem komplexe mathematische Rätsel zu lösen. Wer als erster eine gültige Lösung findet, darf den nächsten Block mit den jüngsten Transaktionen zur Blockchain hinzufügen. Als Belohnung dafür erhält dieser Miner neu geschaffene Bitcoins nach einem festen Zeitplan, der sich wie gesagt alle 4 Jahre halbiert und zusätzlich die Transaktionsgebühren, die Nutzer für ihre Überweisungen bezahlt haben.
Okay. Und dieser Aufwand?
Dieser gewaltige Aufwand an Rechenleistung und Energie, das sogenannte Proof of Work, hat 2 wesentliche Funktionen. Erstens sichert er das Netzwerk gegen Angriffe. Denn ein Angreifer müsste mehr Rechenleistung und Energie aufbringen als das gesamte restliche Netzwerk zusammen, was extrem teuer ist.
Macht Sinn.
Und zweitens stellt er sicher, dass neue Bitcoins nur nach den festgelegten Regeln und mit einem nachweisbaren, kostspieligen Arbeitsnachweis entstehen. Ganz ähnlich wie beim Goldabbau.
Das heißt, die Analogie ist, so wie der Wert von Gold auch durch die Mühe und die Kosten seiner Gewinnung untermauert wird, so wird der Wert von Bitcoin durch den nachweisbaren Aufwand an Rechenarbeit und Energie gestützt. Arbeit schafft Wert, egal ob physisch oder digital.
Genau das ist die Idee hinter Proof of Work. Und deshalb ist der oft kritisierte hohe Energieverbrauch von Bitcoin aus Sicht des Systems kein Fehler oder eine Verschwendung, sondern ein zentrales Sicherheitsmerkmal und Teil der Wertschöpfung.
Sicherheitsmerkmal. Interessant.
Ja, je höher der Energieaufwand, desto teurer und schwieriger wird ein Angriff auf das Netzwerk, desto sicherer sind die Transaktionen. Interessant ist auch ein Punkt, der in deinen Quellen hervorgehoben wurde. Zwar ist der absolute Energieverbrauch hoch, aber ein wachsender Anteil davon stammt offenbar aus erneuerbaren Quellen.
Wirklich?
Ja, oder nutzt sonst ungenutzte Energieüberschüsse, etwa beim Abfackeln von Gas, bei der Ölförderung, das sogenannte Flaregas, oder in entlegenen Regionen mit viel Wasserkraft, wie in Teilen Skandinaviens oder Nordamerikas.
Beantwortet teilweise FAQ. Wie unterscheidet sich der Energieaufwand beim Mining von Goldabbau? Okay, das ist ein wichtiger Aspekt in der Energiedebatte.
Definitiv. Der Energieaufwand unterscheidet sich also in seiner Form digital versus physisch und seiner Funktion primär Netzwerksicherung versus primär Gewinnung, aber die Analogie des wertebringenden Aufwands ist schon da.
Und was passiert, eine Frage, die auch in den FAQs deiner Unterlagen auftauchte, wenn irgendwann um das Jahr 2140 herum alle 21 Millionen Bitcoins geschürft sind? Ist dann Schluss? Hört das Netzwerk auf zu funktionieren, weil die Miner keine neuen Coins mehr als Belohnung bekommen?
Nein, keine Sorge. Das System ist darauf ausgelegt, weiterzulaufen. Wenn die Belohnung durch neu geschaffene Bitcoins, die sogenannte Block Subsidy, auf Null sinkt, werden die Miner weiterhin für ihre Arbeit entlohnt.
Aber wie?
Dann aber ausschließlich durch die Transaktionsgebühren, die die Nutzer für die Abwicklung ihrer Zahlungen zahlen.
Ah, die Gebühren übernehmen das dann.
Genau. Das Gesamtangebot an Bitcoin ist dann fixiert, vergleichbar damit, dass auch der Goldvorrat auf der Erde endlich ist. Aber das Netzwerk zur Verarbeitung und Sicherung von Transaktionen bleibt bestehen, finanziert durch einen Gebührenmarkt. Die Miner haben also weiterhin einen finanziellen Anreiz, das System am Laufen zu halten.
Beantwortet FAQ, was passiert, wenn alle Bitcoins geschürft sind? Ein Punkt, der Bitcoin aber ganz klar von Gold unterscheidet und der in den Quellen auch breiten Raum einnahm, ist die extreme Volatilität. Der Bitcoin-Preis gleicht ja oft einer Achterbahnfahrt, oder?
Absolut.
Während Gold als relativ wertstabil gilt, als sicherer Hafen, warum diese krassen Schwankungen bei Bitcoin?
Das ist ein typisches Merkmal für einen noch sehr jungen und vergleichsweise kleinen Markt. Gold hatte buchstäblich Jahrtausende Zeit, sich als global akzeptierter Wertspeicher zu etablieren und eine riesige Marktkapitalisierung aufzubauen.
Von vielen Billionen Dollar, ja?
Genau. Bitcoin existiert erst seit gut 15 Jahren. In dieser frühen Phase der Preisfindung und Adoption spielen Emotionen, Spekulationen auf kurzfristige Gewinne, regulatorische Unsicherheiten oder Ankündigungen und allgemeine Nachrichten eine viel größere Rolle als bei etablierten Märkten.
Also mehr Hype und FUD. Fear, Uncertainty, Doubt.
Könnte man so sagen. Angebot und Nachfrage reagieren extrem sensibel, was zu diesen starken Preisausschlägen führt. Die Daten, die du uns geschickt hast, deuten ja auch darauf hin. Ereignisse wie die Einführung von Bitcoin-ETFs in den USA oder regulatorische Entscheidungen haben oft unmittelbare, starke Auswirkungen auf den Preis.
Aber die Quellen legen ja auch nahe, dass sich da etwas ändert. Dass trotz dieser Schwankungen der langfristige Trend über die Jahre gesehen deutlich nach oben zeigt. Und dass die Akzeptanz stetig wächst, was die Volatilität vielleicht dämpfen könnte.
Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Wenn man die Preisentwicklung über mehrere Jahre betrachtet, also über die sogenannten Halving-Zyklen hinweg, sieht man trotz der heftigen Korrekturen zwischendurch einen deutlichen Zuwachs an Wert. Und entscheidend ist die zunehmende Akzeptanz. Nicht nur bei Privatanlegern, sondern auch bei institutionellen Investoren. Großen Unternehmen wie Tesla oder MicroStrategy, die Bitcoin als Teil ihrer Reserven halten.
Die sogenannten Treasury Assets.
Genau. Und etablierten Finanzdienstleistern, die ihren Kunden nun regulierte Bitcoin-Produkte wie ETFs anbieten. Sogar ein Staat, El Salvador, hat Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt.
Stimmt, El Salvador war ein großes Ding.
Und je breiter die Basis der Nutzer und Halter wird, je liquider der Markt und je größer das gesamte Marktvolumen, desto geringer dürfte tendenziell die Volatilität werden. Einige Analysen in deinen Unterlagen sprechen davon, dass Bitcoin sich auf einem, wenn auch holprigen Weg befindet, weg vom reinen Spekulationsobjekt hin zu einem etablierteren digitalen Wertspeicher.
Ein Reifeprozess sozusagen.
Ja, ein Reifeprozess, der bei Gold über Jahrhunderte dauerte, scheint bei Bitcoin im Zeitraffer abzulaufen. Auch wenn er noch lange nicht abgeschlossen ist, klar. Die Daten zeigen wohl auch, dass die Volatilität tendenziell über die Jahre schon etwas abgenommen hat, aber sie ist im Vergleich zu Gold oder Aktien natürlich immer noch sehr hoch.
Okay, fassen wir mal zusammen und blicken nach vorne. Was bedeutet das alles für die Zukunft? Wird Bitcoin, wie manche Maximalisten hoffen, Gold irgendwann als primären, nichtstaatlichen Wertspeicher ablösen? Oder werden sie eher koexistieren? Was sagen die Perspektiven aus deinen Quellen dazu?
Das ist die berühmte Billionen-Dollar-Frage. Und die Antwort hängt, wie eine deiner Quellen es schön auf den Punkt brachte, wohl weniger von der reinen Technik als vielmehr von der menschlichen Psychologie und dem sozialen Konsens ab.
Aha, Psychologie?
Ja. Geld und Wertspeicher funktionieren letztlich, weil eine kritische Masse von Menschen daran glaubt und sie entsprechend nutzt. Gold hat diesen Glauben über Jahrtausende gefestigt, es ist tief in unserer Kultur verankert. Bitcoin baut diesen Glauben durch seine transparenten Regeln, seine technologische Robustheit und den Netzwerkeffekt in erstaunlich kurzer Zeit auf.
Aber.
Die meisten Experten und auch die Stimmen in deinen Unterlagen gehen aber derzeit eher von einer Koexistenz aus. Zumindest auf absehbare Zeit.
Also beide nebeneinander.
Wahrscheinlich. Gold wird wohl der etablierte, physische, kulturell verankerte Wertanker bleiben. Attraktiv für traditionellere Anleger, Zentralbanken und vielleicht für Situationen, in denen digitale Infrastruktur mal ausfällt. Bitcoin positioniert sich daneben als die digitale, global leicht zugängliche, programmierbare Alternative. Dies besonders für eine digital affine Generation und für spezifische Anwendungsfälle attraktiv.
Unterschiedliche Nischen sozusagen.
Genau. Es ist eher unwahrscheinlich, dass das eine das andere komplett verdrängt. Sie könnten sich eher ergänzen.
Du hast gerade die Programmierbarkeit angesprochen. Das ist ja ein Vorteil, den Gold definitiv nicht hat. Bitcoin ist nicht nur ein digitales Asset. Es ist auch eine Technologieplattform.
Exakt. Und das ist vielleicht der wichtigste Unterschied für die Zukunftsperspektive. Bitcoin ist eben nicht statisch wie ein Goldbarren. Das Protokoll und das Ökosystem darum herum entwickeln sich ständig weiter.
Wie zum Beispiel?
Technologien wie das Lightning Network werden gebaut, um Bitcoin-Zahlungen schneller, billiger und alltagstauglicher zu machen. Darauf aufbauend entsteht ein ganzes Universum an Finanzanwendungen. Stichwort dezentrale Finanzen, DeFi.
DeFi auf Bitcoin?
Ja, auch das entwickelt sich. Anwendungen, die ohne traditionelle Banken auskommen wollen. Für Kredite, Versicherungen, den Handel mit anderen digitalen Werten, vielleicht sogar für digitale Identitäten oder manipulationssichere Abstimmungssysteme. Einige der visionäreren Texte in deinem Material sehen Bitcoin daher nicht nur als digitales Gold, also einen passiven Wertspeicher, sondern als potenzielles Fundament für ein offeneres, transparenteres, mit effizienteres Finanzsystem der Zukunft.
Das geht dann weit über den reinen Goldvergleich hinaus.
Absolut. Dieses Potenzial zur Weiterentwicklung und Integration in andere digitale Systeme hat Gold eben nicht.
Also um es auf den Punkt zu bringen, Bitcoin und Gold teilen wichtige Kernideen, vor allem die der nachweisbaren Knappheit, der Unabhängigkeit von zentraler Kontrolle.
Richtig.
Und damit potenziell dem Schutz vor Inflation durch Geldmengenausweitung. Gold ist sozusagen der bewährte physische Wertanker der Industriegeschichte.
Mhm.
Während Bitcoin sich als digitale Alternative für das Informationszeitalter anbietet. Das eine begrenzt durch die Gesetze der Physik, das andere durch die Gesetze der Mathematik und des Codes.
Genau, gut zusammengefasst. Beide erfordern einen erheblichen Arbeitsaufwand zur Gewinnung physischer Arbeit bei Gold, rechnerische Arbeit und Energie bei Bitcoin. Und beide Systeme belohnen Vertrauen und langfristiges Denken, während sie kurzfristige Spekulationen durch Volatilität durchaus bestrafen können.
Also nichts für schwache Nerven, kurzfristig.
Definitiv nicht. Bitcoin ist zweifellos der jüngere, wildere und technologisch dynamischere der beiden. Er durchläuft gerade, wie deine Quellen zeigen, einen sichtbaren Reifeprozess, getrieben durch wachsende Akzeptanz bei Individuen und Institutionen und durch ständige technologische Innovation. Ob er sich dauerhaft als das digitale Gold etabliert oder vielleicht sogar mehr wird, hängt letztlich davon ab, ob der kollektive Glaube an seinen Wert, seine Sicherheit und seine Nützlichkeit weiter wächst und Bestand hat.
So wie bei Gold über Jahrtausende.
Ganz ähnlich, ja. Es bleibt eine faszinierende Wette auf Technologie, Mathematik und Netzwerkeffekte versus die lange Geschichte und die physische Greifbarkeit von Gold.
Super spannend. Das war's für heute mit Einfach Bitcoin. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns riesig über ein Like und wenn du den Kanal abonnierst, verpasst du keine weitere Empfehlung mehr. Schreib gern in die Kommentare, was deine Meinung zum Thema ist. Siehst du Bitcoin als digitales Gold, als Ergänzung oder als zukünftigen Ersatz? Und welche Eigenschaften sind für dich persönlich am wichtigsten, wenn du über einen Wertspeicher nachdenkst? Das würde uns interessieren. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal.